ist die Fortsetzung von unserem Thema vom letzten Sonntag. Großheit, wo stelle ich mich denn da hin? Ich laufe einfach ab und zu mal durchs Bild. Ich glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, dass es heute um den Glauben gehen wird, aber ich habe mir jetzt doch anders entschieden. Ich mache was zur Schrift. Sola Scriptura, nur die Schrift. Nochmal für diejenigen, die den Anfang verpasst haben, wir gehen ja auf das Reformationsfest zu, 31. Oktober, auch Halloween, aber vor allem Reformationsfest. Und deswegen, wir haben einfach was Besseres anzubieten, deswegen, wir feiern Reformationsfest. Und dieses Jahr, 500 Jahre, wisst ihr bestimmt auch, haben wir uns, ja, einfach so, alle möglichen Gemeinden haben sich Gedanken gemacht, was machen wir? Und ich habe mir gedacht, wir machen wenigstens eine Predigtreihe dazu und werden dann noch einen Mittwochabend dazu verwenden. So, Sola Scriptura, nur die Schrift, ist der zweite von diesen vier Grundpfeilern der Reformation sozusagen. Es sind vier Grundsätze, die Luther, glaube ich, so nie als Vierzahl so nebeneinander gestellt hat, aber wo man einfach sieht in seiner Lehre. Letztes Mal haben wir uns beschäftigt mit Sola Gratia, nur die Gnade. Das war so das Schlüsselerlebnis, was Luther eigentlich dazu gebracht hat, die Dinge einfach anders zu sehen und auch so eigene Wege zu gehen. Und heute, ich habe das vorgezogen, weil das mit der Schrift einfach so ein bisschen, das ist nicht bloß ein bisschen, sondern das ist eigentlich die Grundlage von allem letztendlich, was Luther so gemacht hat. Wobei, wenn man dann genau hinguckt, dann stellt man fest, dass Luther seinem eigenen Grundsatz nicht so ganz streng gefolgt ist und dass er eben nicht nur die Schrift als Grundlage genommen hat, sondern dass es da auch noch andere Einflüsse gab. Aber so, er hat diesen Grundsatz geprägt und sehr dunkel heute. Okay. Ja, ich weiß. Vielleicht ist das Kabel irgendwie ein bisschen wackelig. Das ist jetzt hinten. Genau. Vielleicht machen wir einfach die Lichter aus, aber wohl, bringt wahrscheinlich auch nicht viel. Wir brauchen dringend einen neuen Saal, sage ich am Schluss was dazu. Also das ist ein Bild von Luther auf dem Reichstag in Worms 1521. Weiß es niemand besser, dann war es 1521. Und Luther hat auf diesem Reichstag einen berühmten Satz gesagt, den ich euch hier mitgebracht habe. Also er wurde aufgefordert zu widerrufen, was er so gesagt hat. Und dann sagt er, wenn ich nicht durch die Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt haben und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Also Luther hat gesagt, theoretisch steht so implizit eigentlich mit drin, ich wäre vielleicht schon bereit zu widerrufen, aber eben nur, wenn man mir das nachweist, anhand der Schrift. Und wenn ihr das nicht aus der Schrift nachweisen könnt, dann werde ich nicht widerrufen. So, Luther hat gesagt, es ist mir egal, was der Papst sagt, es ist mir egal, was die Konzilien sagen, es ist mir egal, was 1500 Jahre Kirchengeschichte sagen, ich stehe auf dem Boden der Schrift. Und wenn mir nicht nachgewiesen wird, dass in der Schrift was anderes steht, wie das, was ich erzähle, dann bin ich nicht bereit, meine Meinung zurückzunehmen. So, das ist zwar nicht die Geburtsstunde des Sola Scriptura, aber da finde ich, kommt so diese Haltung von Luther eigentlich ganz, ganz klar raus. Und das muss man einfach sehen und das muss man auch verstehen, wenn man sich mit Menschen aus anderen Glaubensrichtungen unterhält. Also zum Beispiel in der katholischen Kirche ist es so, das habe ich lange Zeit auch nicht verstanden. Die katholische Kirche sagt ganz offiziell, und es steht auch im Katechismus so drin, dass es eben zwei Säulen gibt, auf denen die Lehre der katholischen Kirche aufbaut. Und das eine ist die Heilige Schrift, so wie bei den Protestanten eben auch. Und die zweite Säule ist die Heilige Tradition. Und das ist eine vollkommen gleichwertige Säule, auf der das Glaubensfundament der katholischen Kirche ruht. Das heißt, alles, was die Konzilien und die Päpste über die Jahrhunderte gesagt haben, ist genauso gültig und genauso wichtig wie das, was in der Bibel steht. Und das ist eben der Punkt, wo Luther sich eben damals angefangen hat anzulegen mit der katholischen Kirche, wo er gesagt hat, Leute, Also die Päpste, die haben sich ab und zu geirrt, die Konzilien haben sich ab und zu geirrt und deswegen akzeptiere ich die Autorität dieser Quellen nicht, sondern ich beziehe mich nur auf die Schrift. Und deswegen gibt es eben nicht zwei Säulen, sondern nur eine Säule. Und wenn ihr dann in andere Glaubensrichtungen geht, die vielleicht noch ein bisschen weiter von uns weg sind, dann gibt es eben auch noch irgendwelche Sonderschriften bei ja, so verschiedenen Gruppen. Aber so das, was uns, denke ich, am meisten so betrifft, ist also die katholische Kirche, weil die meisten Menschen, mit denen wir hier so in Oberschwaben zu tun haben, sind tendenziell jetzt eher katholisch geprägt. Und das ist ganz gut, wenn man einfach weiß, dass das jetzt nicht was ist, was, keine Ahnung, die sind einfach dumm oder keine Ahnung, was man sich da denken könnte, sondern das ist wirklich offizielle Lehre der Kirche, dass es eben nicht nur die Schrift gibt, sondern auch noch was anderes. So, jetzt muss man gucken, dass wir so langsam weiterkommen. So, was ich heute Morgen mit euch machen würde, wäre gern so ein paar Einwände gegen die Bibel, gegen diese Grundlage der Bibel miteinander zu besprechen. Dann würde ich mich gerne mit der Frage beschäftigen, warum eigentlich ausgerechnet die Bibel? Warum nur die Bibel? Dann würde ich gerne was dazu sagen, wie die Bibel wirkt. Wirkt die überhaupt oder was macht die? Wie funktioniert das? Und dann am Schluss, wenn wir noch Zeit haben, hoffe ich jedenfalls, dass es klappt, noch ein paar praktische Überlegungen. Also, erster Einwand, was ich immer wieder höre, die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Was würdet ihr dazu sagen? Stimmt, ganz genau. Also das ist zum Beispiel ein Unterschied zum Islam. Der Islam sagt, der Koran wurde, der ist quasi vom Himmel gefallen. Also ich glaube, der ist irgendwie diktiert worden, aber das ist jedenfalls eine andere Art von Offenbarung, wie wir das kennen. Christen, da gibt es natürlich auch verschiedene Ansichten drüber, aber typischerweise sagen Christen, stimmt, die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Und wo ist das Problem? Das Problem ist, dass die Leute jetzt sagen, aber seht ihr, wenn die Päpste fehlbar waren und die Konzilien fehlbar waren und jetzt eben auch Menschen die Bibel geschrieben haben, dann ist doch die Bibel auch fehlbar, weil sie eben von Menschen gemacht wurde. Also, Tatsache ist, dass die Bibel von 40 verschiedenen Autoren plus minus über 1600 Jahre plus minus geschrieben wurde. Das ist richtig. Aber was eben sehr auffällig ist, für mich jedenfalls auffällig ist und finde ich auch für jeden, der ein bisschen unvoreingenommen an die Bibel rangeht, das ist, dass sie trotzdem eine unglaublich beeindruckende Einheit darstellt. Ein Grundsatz, den ich in meinem Leben anwende und den ich bei uns im Hauskreis bis zum Erbrechen wiederhole, ist, die Bibel legt sich selber aus, was im Übrigen auch auf Luther zurückgeht. Und das können wir deswegen machen, weil die Bibel sich eben entgegen landläufiger Meinung nicht widerspricht. Es gibt Dinge, die sind ein bisschen schwieriger zu verstehen, das gebe ich durchaus zu, aber die Bibel bildet, obwohl sie von verschiedensten Leuten, da waren Fischer dabei, da waren Könige dabei, da waren Künstler dabei, da waren alle möglichen Leute dabei und über einen Zeitraum von 1600 Jahren ein Sammelsurium von einzelnen Schriften und trotzdem ist es so eine Einheit. Das Wort Bibel kommt eigentlich von dem griechischen Wort Ta Biblia, Martin, richtig? Also, und das heißt eigentlich die Bücher. Eigentlich ist die Bibel eine Bibliothek. Die Bibel ist nicht bloß ein Buch, sondern ganz viele. Und trotzdem ist sie eine Einheit. Was mich auch überzeugt, dass die Bibel eben nicht bloß Menschenwerk ist, die Bibel berichtet über die Fehler ihrer Helden. Denkt an Moses. Moses hat Fehler gemacht, wurde dafür auch bestraft, durfte nicht ins gelobte Land. David. Ich habe hier mal über David eine Predigt gehalten, als ich mich damit beschäftigt habe. Das hat mir echt die Augen geöffnet. Der David, über den werden so viele Fehler berichtet. Der hat alles Mögliche gemacht. So top vielleicht. Er besorgt sich oder nimmt sich eine andere Frau, bringt anschließend ihren Mann um. Oder auch Petrus, der führende Mann der jungen Kirche. Also wenn ich schon eine Biografie schreiben würde oder sonst irgendwas, die menschlich irgendwie geschrieben halt wäre, da würde ich solche Sachen rauslassen. Aber die Bibel tut es nicht, weil die Bibel eben nicht bloß von Menschen geschrieben wurde. Und schließlich Ostern, also man kann da ganz viel dazu sagen, da könnte ich einen ganzen Abend oder auch Vormittag drüber machen, unglaubwürdige Zeugen, ich habe das schon öfters gesagt, also bitte nehmt mir das nicht krumm, das hat nichts mit meiner Haltung zu Frauen zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass Frauen früher vor Gericht keine glaubwürdigen Zeugen waren. Also wenn eine Frau irgendwas gesagt hat, dann war das eben nicht aussagekräftig. Und trotzdem führt die Bibel als Zeugen der Auferstehung zunächst mal Frauen an. Was ja überhaupt keinen Sinn machen würde, wenn man das menschlich machen würde. So, das ist, sind so ein paar von diesen Hintergründen, wo ich sage, ja, die Bibel ist von Menschen geschrieben worden, aber ich stelle fest, da ist sehr viel mehr dahinter als eben nur Menschenwerk. Wir werden nachher noch ein paar andere Dinge sehen. Zweiter Einwand, den ich immer wieder höre, ist, die Bibel wurde über die Jahrhunderte verändert. Schon mal gehört? Ist ja immer wieder abgeschrieben worden und mündlich überliefert und so. Keine Ahnung, was da ursprünglich stand. Und ich habe das schon oft gesagt und ich sage das gerne wieder. Wer sowas sagt, hat entweder keine Ahnung oder er lügt. Ist einfach so. Zeige ich euch gleich. Also, wir haben hier einen Zahlenstrahl, der geht von minus 2000 bis plus 2000, 2000 vor Christus bis 2000 nach Christus. So, wir haben hier ungefähr, weiß man nicht genau das Jahr, aber der Auszug aus Ägypten, wo Israel aus Ägypten ausgezogen ist, die Geschichte von Moses und so weiter und so fort. Dann haben wir ungefähr um das Jahr 1000 herum König David. Wir haben den Propheten Jesaja, so 500 irgendwas. Und hier in dieser Zeit, so zwischen 1600 oder noch ein bisschen früher, bis irgendwann kurz vor Jesus kam, ist das Alte Testament geschrieben worden. Bis zum Jahre 1947 war die älteste Abschrift, die man hatte, der sogenannte Codex Leningradensis, also ein Buch, Codex, der in Leningrad aufbewahrt wurde, deswegen heißt er so seltsam. Und der war datiert aus dem Jahr 1000 ungefähr. Also man wusste, dass das Pergament war das, glaube ich, auf dem der geschrieben war, ist ungefähr aus dem Jahr 1000. Und das war die älteste Abschrift, die man hatte. Alles, was man sonst hatte, war jünger. Bis 1947. So, das heißt, der Abstand zwischen zum Beispiel dem Propheten Jesaja und der ältesten Abschrift, die man hatte, waren 1500 Jahre. Was ist 1947 passiert? Qumran ist passiert, das heißt, Qumran ist nicht passiert. Ein kleiner Hirtenjunge hat Tonkrüge gefunden mit Schriften drin, unter anderem eine berühmte Jesaja-Rolle. Wer schon in Israel war, im Museum, hat die vielleicht schon mal gesehen. Und diese Rollen, die man da gefunden hatte, die waren eben sehr viel älter, deutlich vor Jesus. Und das heißt, der Abstand von 1500 Jahren, den wir haben zwischen der Jesaja-Niederschrift und der ältesten Kopie, die wir hatten, die ist von 1500 Jahren mal ganz locker geschrumpft auf ungefähr 250 Jahre. Von jetzt auf gleich. Und jetzt kann man eigentlich hergehen und man vergleicht die Jesaja-Rolle, die man in Qumran gefunden hat, mit der Abschrift aus dem Jahr 1000 ungefähr. Das heißt, diese 1250 Jahre, die man sich jetzt gespart hat, in der immer wieder abgeschrieben wurde, die kann man nun ganz, ganz nachprüfbar auf den Prüfstand stellen und man stellt fest, siehe da, der Text ist zu 99, ich weiß nicht wie viel Prozent, identisch. Das heißt, eben über diese ganzen Jahre, wo die Schrift immer wieder abgeschrieben wurde, hat sie sich eben nicht verändert. Nachprüfbar. Nicht durch irgendwelche christlichen Sagen oder sonst irgendwas, sondern nachprüfbar für jeden. Die Jesaja-Rolle ist da, der Codex Leningradensis ist da. Es ist wissenschaftlich absolut hieb- und stichfest nachzuweisen, dass die Bibel eben nicht verändert wurde. Wenigstens das Alte Testament. Im Neuen Testament sieht es nicht ganz so gut aus, aber trotzdem. Durch verschiedene Methoden sind wir heute sehr, sehr sicher, dass wir den ursprünglichen Text inzwischen sehr genau kennen. Das ist mein Lieblingsgegenargument. Die Bibel widerspricht den wissenschaftlichen Tatsachen. Wart immer noch auf eine. Also völlig falsch habe ich jetzt drüber geschrieben. Manche würden da vielleicht nicht ganz so euphorisch zustimmen. Mich hat Paulus überzeugt. Paulus sagt, Römer 1, Vers 19, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, wir können nicht nur aus der Bibel irgendwas über Gott ableiten, sondern wir können, indem wir die Natur anschauen, Aussagen über Gott machen. Wir können was über Gott aus der Natur sehen. Wir können das Universum anschauen. Und wir können die Natur um uns herum anschauen, wir können feststellen, da können wir was ablesen. Viele große Wissenschaftler haben an Gott geglaubt. Weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Kopernikus, Kepler, beides Astronomen, Galilei ebenfalls, Michael Faraday, Physiker, Newton, Physiker und Mathematiker, Descartes, Pascal und Leibniz Mathematiker und Pasteur und Mendel Biologen aus fast jedem Fachgebiet. Und alle diese Leute hatten eins gemeinsam, die haben alle an Gott geglaubt. Sicher in der einen oder anderen Form. Hier bei Mendel seht ihr, der war Priester, der hat halt auf seine katholische Art und Weise geglaubt. Faraday und Newton waren nur eher, die kamen aus England, vermutlich eher Anglikaner oder so. Aber es ist vollkommen unerheblich. Sie haben alle daran geglaubt, dass Gott existiert und haben trotzdem geforscht. Und ein interessantes Zitat von Galilei ist: Zunächst denke ich, dass es sehr fromm ist zu sagen und klug daran festzuhalten, dass die Heilige Schrift niemals die Unwahrheit sagen kann, wenn wir verstehen, was sie wirklich sagt. Und diese Leute, die haben eben nicht, sind nicht hergegangen, haben die Bibel als ein wissenschaftliches Buch gelesen, weil das nicht das ist, was die Bibel will. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir aus der Bibel irgendwelche Aussagen raus oder noch schlimmer in die Bibel irgendwelche Aussagen reinlesen wollen. Kepler ging sogar noch weiter und hat gesagt, unsere wichtigste Aufgabe als Wissenschaftler ist es eigentlich, die Ordnungen rauszufinden, die Gott in die Natur reingesteckt hat. Das heißt, Kepler war nicht nur gläubig, sondern er hat gesagt, mein Glaube ist sogar die Triebfeder dafür, dass ich forsche. So, die Wissenschaft kann niemals gegen Gott gerichtet sein, weil Gott ist derjenige, der uns diese Wissenschaft quasi reingelegt hat, der uns dazu treibt, sozusagen, irgendwas über unsere Welt rauszufinden. Und wenn wir das tun, dann stellen wir fest, wir können gewisse Schlüsse ziehen. Und wenn wir nicht von vornherein, und das ist zum Beispiel was ich jetzt in Spanien dann demnächst sehr ausführlich darlegen werde, wenn wir nicht von vornherein das Ergebnis ausschließen, dann werden wir auch zu sehr biblisch fundierten und mit der Bibel zusammenpassenden Schlüssen kommen. Wenn ich allerdings von vornherein ausschließe, dass es einen Gott gibt, und wenn ich von vornherein sage, also meine Voraussetzung ist, egal was rauskommt, aber es darf keinen Gott geben, dann kann ich natürlich nur zu dem Schluss kommen, dass es keinen Gott gibt. Aber, und das lässt sich sehr schön zeigen eigentlich, das ist nicht Ergebnis der wissenschaftlichen Forschung, sondern es ist Axiom, es ist das, was ich vorne reinstecke. Wenn ich euch jetzt eine Rechenaufgabe stellen würde und würde sagen, wer kann mir sagen, was 2 plus 3 ist? Ich habe bloß eine Bedingung. Eure Antwort darf nicht 5 sein. Dann könnt ihr jetzt forschen und ihr könnt alles Mögliche rauskriegen. Und dann werdet ihr mir irgendeine Antwort liefern, aber ich kann euch jetzt schon sagen, die Antwort wird nicht richtig sein. Denn die einzig richtige Antwort habe ich vorher ausgeschlossen. Und so ähnlich ist es mit der Wissenschaft auch, wenn ich von vornherein sage, die Wissenschaft darf nicht rausfinden oder kann nicht beweisen, dass es Gott gibt, dann kann die Wissenschaft niemals Indizien dafür liefern, dass es Gott gibt, weil ich es eben von vornherein ausgeschlossen habe. Dann Frage, warum nur die Bibel? Jetzt könnten wir ja sagen, die Bibel ist von Menschen geschrieben, sie ist auch ein bisschen schwierig zu lesen und es gibt ja noch andere kluge Leute und was ist jetzt mit dem Koran und was ist mit den indischen Schriften und was ist mit den New Age Sachen hier, Helmut hat uns da ein bisschen was erzählt, warum eigentlich ausgerechnet die Bibel? Also ich würde euch gern auf ein kleines Gedankenexperiment mitnehmen. Also wir haben auf der einen Seite Gott. Was ist Gott? Wir stellen uns jetzt mal ganz dumm. Lassen wir all unser christliches Weltbild, alles was wir über Gott wissen, lassen wir einfach mal weg. Wir wissen noch nichts von Jesus, wir wissen noch nichts von der Schöpfung, wir wissen eigentlich gar nichts. So. Und jetzt definieren wir ein Wesen, das nennen wir Gott. Wenn wir über Gott reden, dann müssen wir ja irgendeine Vorstellung davon haben, was das ist. So. Wenn wir uns philosophisch nur mal an die Frage ranbegeben würden, was würde für euch dazu gehören, wenn ich eine Wesenheit, ein was auch immer, als Gott bezeichnen würde? Was würdet ihr sagen, was muss da dazu gehören? Was wäre Gott? Was gehört zu Gott dazu? Klug wäre nicht schlecht. Ich glaube, die griechischen Götter waren nicht immer so furchtbar klug. Weiß nicht. Allmacht. Okay. Wobei das auch schon sehr, sehr christlich ist. Genau. Herrschaft habe ich gehört. Ist was dran, ob man sich der immer unterstellt. Aber definitiv. Übernatürlich. Also Gott, der Gegensatz von Gott wäre jetzt eben was Natürliches. Also das würde ich jetzt mal sagen, das ist für mich so die oberste Sache, was ich für Gott definieren würde. Gott muss übernatürlich sein. Weil wenn Gott natürlich wäre, finde ich, ist es nicht Gott, dann ist es was weiß ich was, aber eben nicht Gott. Bitte? Genau. Und im Prinzip haben wir jetzt schon alles, was wir für unser Experiment brauchen. Man könnte sicher noch die eine oder andere Definition sagen, aber Gott ist zunächst mal übernatürlich. Und jetzt ist die Frage, wie können wir als natürliche Menschen, uns gibt es nämlich auch noch, wie können wir mit Gott in Kontakt treten? Gott ist übernatürlich. Hast du schon mal versucht, mit der übernatürlichen Welt in Kontakt zu treten? Also jetzt kann man eigentlich verschiedene Antworten geben. Ich hätte fast gesagt, hoffentlich nicht, aber hoffentlich schon. Ist halt, genau. Aber jetzt sagen wir einfach mal, wie treten wir Menschen eigentlich mit der übernatürlichen Welt in Kontakt? Und da stellen wir hoffentlich fest in unserem Gedankenexperiment, da kommt schon das erste Problem. Das, was die Religion uns sagt, ist, der Mensch nimmt Kontakt zu Gott auf, der Mensch versucht, Gott gnädig zu stimmen, der Mensch tut Dinge, die Gott beeindrucken, wie auch immer. Der Mensch, im schlimmsten Fall, macht sich seinen Gott. Das ist ja das, was uns die Philosophie immer wieder vorwirft, dass wir uns unseren Gott machen. In unserem Gedankenexperiment, wenn wir nun davon ausgehen, dass der letzte Punkt eben nicht zutrifft, sondern dass es wirklich Gott gibt. Das heißt, wir machen uns Gott nicht, sondern Gott ist real existent. Und jetzt lege ich mich mit einem der größten Physiker auf Gottes Erdboden an, nämlich mit Stephen Hawking. Ich weiß nicht, wer das Buch von ihm gelesen hat, der große Entwurf. Eines der schlimmsten Bücher, finde ich, die ich je gelesen habe. Absoluter Schund in meinen Augen. Wissenschaftlich unterirdisch, finde ich. Aber gut, bin da nicht kompetent vermutlich. Aber was Hawking sagt, ist, es gibt keine Realität. Hawking sagt, es gibt 10 hoch 500, ist glaube ich seine Zahl, Paralleluniversen, also 10 hoch 500 für diejenigen, die in Mathe nicht gut sind, das ist für unsere Zwecke unendlich. Also 10 hoch 500 ist jenseits jeder Vorstellungskraft sehr, sehr viel mehr, als es Atome, Elementarteilchen im Universum gibt. Also unglaublich viel. Und Hawking sagt, es gibt 10 hoch 500 parallele Universen, in denen verschiedene Naturgesetze gelten und in denen verschiedene Wahrheiten gelten. Es gibt keine absolute Wahrheit. Und das halte ich für vollkommenen Irrsinn. Damit kann ich auch wissenschaftlich, finde ich, nicht mehr forschen, aber anderes Thema. So. Wenn wir davon ausgehen, es gibt eine Wahrheit, es gibt eine Wirklichkeit und Gott existiert wirklich, dann ist doch die Frage, wie kriege ich raus, wer Gott wirklich ist, oder? Und wenn Gott übernatürlich ist und sich meinen naturwissenschaftlichen Forschungen entzieht, weil Gott den naturwissenschaftlichen Forschungen gar nicht zugänglich ist, dann habe ich eigentlich gar keine Chance, irgendwas über Gott rauszufinden. Der Weg, den uns die Religion zeigt, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir werden niemals bei Gott ankommen, weil das vom Prinzip her schon gar nicht geht. Das heißt, was wir brauchen ist, dass Gott sich offenbart. Und das ist das, was Glaube sagt. Glaube sagt, Gott kommt zu uns. Glaube sagt, Gott offenbart sich uns. Und das ist in meinen Augen der einzige sinnvolle Weg, wie wir was über Gott rausfinden können. Und das ist genau der Punkt, wo die Bibel ins Spiel kommt. Wenn es einen Gott gibt, und davon gehen wir jetzt mal aus, dann sind wir darauf angewiesen, dass dieser Gott sich mir offenbart, dass dieser Gott mit mir in Kontakt tritt. Das heißt, alles, was ich von Gott wissen kann, muss von ihm kommen, sei es nun über die Schöpfung oder sei es über irgendeine Form von Selbstoffenbarung. Ich habe gar keine andere Möglichkeit, was über Gott rauszufinden. Und jetzt stelle ich fest, dass es in der Welt so verschiedene Offenbarungspakete, nenne ich das jetzt mal, gibt. Ich habe auf der einen Seite so die indischen Schriften, die Bhagavad Gita oder was weiß ich, was wir da noch sonst so haben. Dann habe ich, den Koran als großes Paket und die Bibel bzw. die Tora, was wir jetzt einfach mal zusammenfassen, weil es ja jedenfalls in Teilen dasselbe ist. Und jetzt können wir uns überlegen, welche von diesen drei Paketen suchen wir uns nun raus? Und da kommt wieder unsere Subway-Mentalität. Ich suche mir, von den Hindus, da gefällt mir das Brot. Und von den Moslems, da gefällt mir der Schinken. Und von den Christen, da gefällt mir der Käse. Und dann nehme ich vielleicht noch ein bisschen New Age Salat mit dazu. Und das Dressing, das nehme ich dann irgendwie von den Mormonen und so. Und daraus bastle ich mir meine eigene Religion. Und Leute, sowas geht nicht. Wenn ich glaube, dass Gott sich offenbart hat, dann ist eins dieser Pakete die Wahrheit. Eines dieser Pakete ist von Gott gegeben und ist die Wahrheit und alles andere sind Fälschungen. Ja, ich glaube, dass ich so intolerant sein muss, dass nur einer Recht haben kann. Meine Frau hat kürzlich in der Kernzeitbetreuung bei uns an der Freien Evangelischen Schule eine Diskussion geführt mit einem muslimischen Kind, was gesagt hat, es kann doch nicht bloß eine Wahrheit geben. Da gibt es eine Wahrheit für euch Christen und da gibt es eine Wahrheit für uns Muslime. Nope. Es gibt nicht verschiedene Wahrheiten, es gibt eine Wahrheit. Und diese eine Wahrheit, die muss ich finden. Und ich sage jetzt halt, ich gucke mir die Pakete an. Und dann nehme ich das Paket, was in meinen Augen am glaubwürdigsten ist. Und dann lasse ich das Paket aber auch so, wie es ist, denn das ist dieses Paket, was Gott mir gegeben hat, womit Gott sich offenbart hat. Und wer von euch schon mal den Koran gelesen hat, ohne jetzt irgendwelchen Muslimen zu nahe treten zu wollen, aber ehrlich, ich finde, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was in der Bibel steht. Uneinheitlich, sehr verworren, zum Teil auch historisch nicht korrekt und so weiter und so fort. Die indischen Schriften habe ich zugegebenermaßen nie gelesen, kenne aber einen, der das gemacht hat und der am Ende beim Christentum gelandet ist. Den habe ich für mich jetzt mal als vertrauenswürdigen Zeugen angenommen. Und dann bleibe ich bei der Bibel übrig. Im Psalm 19, Vers 8 bis 11, da lesen wir ein bisschen was die Bibel über sich selber sagt. Das Gesetz des Herrn, ein Teil der Bibel, ist vollkommen, es macht glücklich und froh. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig, sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar, Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut, nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwägen, sie sind süßer als der beste Honig. Ist Psalm 119, wenn ich es richtig weiß. Also wer das mitschreibt oder auch nachher für die Aufnahme. Genau. Das ist einfach ein bisschen ein Hintergrund, wo ich einfach sage, das ist das, was ich in der Bibel auch finde. Vielleicht erzähle ich an der Stelle ganz kurz, ich komme nachher noch drauf, wie ich persönlich zur Bibel gekommen bin. Erzähle ich nachher noch. Ich möchte noch ein kleines Schmankerl für euch, was mich einfach so mal wieder überzeugt hat, das ist jetzt nicht der Grund, weshalb ich an die Bibel glaube, aber einfach etwas, was ich rausgefunden habe, wo ich mir gedacht habe, ja Gott, du bist einfach, wer hat vorher klug gesagt? Irgendjemand hat gesagt, Gott muss klug sein. Ich finde einfach, Gott ist klug. Also, ich habe euch was mitgebracht. Das ist ein Ausschnitt aus einer Zeitschrift von 1944, Klinische Wochenschrift. Nicht wichtig, ist auch nicht wichtig, dass ihr das lesen könnt. Da geht es um Vitamin K und Prothrombin bei Mutter und Kind. So, Mediziner an die Front, wofür ist Prothrombin wichtig, wer weiß es? Genau, Blutgerinnung. Also das heißt, wenn wir eine Wunde haben, ist Prothrombin wichtig, damit die Wunde sich schließt und damit man nicht verblutet. Gerinnungsfaktor. So, jetzt haben die sich untersucht, Prothrombin beim Kind, weil es gibt offensichtlich Kinder, die Prothrombinmangel haben und die dann eben schlechte Blutgerinnung haben. Und da gibt es hier unten eine kleine Grafik und da seht ihr den Prothrombinspiegel über die ersten Tage. Und ihr seht, dass der erstmal absinkt und nachher wieder ansteigt. Und das Maximum des Prothrombinspiegels ist an welchem Tag? Am 8. Tag. Bibelkenner an die Front, oben steht es schon. 1. Mose 17, Vers 12. An jedem männlichen Neugeborenen muss am 8. Tag die Beschneidung vollzogen werden. So ein Zufall aber auch. Und ich sage mir halt, das ist nun kein wissenschaftlicher Beweis oder das ist nicht, boah, jetzt muss ich bestätigen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber es hat mir halt mal wieder gezeigt, dass selbst in solchen Kleinigkeiten, warum muss man die Kinder am 8. Tag beschneiden? Die Muslime machen das am 30. Tag oder noch später. Bitte? Oder mit 5 Jahren, keine Ahnung, sehr viel später. Und die Juden machen das am 8. Tag, kann man jetzt sagen, das ist doch grausam. Aber da ist eben der Prothrombinspiegel am höchsten und die Heilungschancen sind am besten. Und Gott weiß das, weil wer hat die Naturgesetze gemacht? Wer hat es gemacht? Ja, nicht die Schweizer. Nein, Gott hat es gemacht. Und Gott weiß, wie die Schöpfung funktioniert. Und deswegen gibt Gott Gebote, die Sinn machen und die uns helfen und die gut sind für uns. Gottes Wort ist zuverlässig. Also Josua 23,14 am Ende der Landnahme. Josua sagt zu seinen Leuten, ihr könnt euch raussuchen, wem ihr dienen wollt. Ich werde dem Herrn dienen. Und er sagt, so sollt ihr erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, euch verheißen hat. Es ist alles für euch eingetroffen und nicht ein Wort davon ist ausgeblieben. So, was Josua damals den Leuten gesagt hat, ist, ihr habt Versprechungen bekommen von Gott und Gott hat jede einzelne dieser Versprechungen erfüllt. Wenn wir heute hergehen und im Alten Testament schauen, was gibt es denn für Verheißungen, die sie erfüllt haben, dann stellen wir fest, es gibt hunderte von Voraussagen, von Verheißungen, die Gott gegeben hat, die alle eingetroffen sind. Und das ist im Übrigen das, wie ich letztendlich zur Bibel gefunden habe. Ich war fromm. Also mein Vater ist katholisch, meine Mutter ist evangelisch, bin evangelisch aufgezogen worden und eine der Grundlagen bei uns in der Familie war, man geht nicht jeden Sonntag, aber jeden zweiten Sonntag in die Kirche. Meine Mutter hat immer gemeint, nicht zu fromm, also jeden zweiten Sonntag, nicht übertreiben. Und das war klar und man hat gebetet und ich habe Kindergebete auswendig gelernt und so. Und dann kam eines Tages mein Bruder zu mir und hat gesagt, Wolfgang, möchtest du nicht in der Bibel lesen? Und ich habe mir gedacht, ja, genau, setze ich auf meine Liste der guten Taten mit drauf. Ich bete und was weiß ich, und jetzt lese ich nur die Bibel und das ist okay so, das gehört für mich dazu als frommer Mensch. Dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Abgesehen davon, dass ich nichts verstanden habe, da komme ich nachher gleich noch drauf. Irgendwann habe ich geprüft, was ich gelesen habe und habe festgestellt, die Dinge, die ich nachprüfen kann, die stimmen. Das Beispiel, was ich da gerne anführe, ist, dass wir in unserer humanistischen Erziehung eingetrichtert bekommen, der Mensch ist gut, oder? Wir sind alle gut, Kinder sind gut, wenn die auf die Welt kommen. Und ich habe halt festgestellt, ich bin nicht gut. Weiß ich, wie ehrlich du zu dir bist, aber ich war schlecht. Wenn mein Bruder ein Spielzeug hatte, dann musste ich damit spielen, ganz dringend. Ich war jähzornig, ich war ungehorsam, also war nicht so nett wie heute. Mit der Gnade Gottes habe ich mich ein bisschen gebessert, aber ich stelle fest, in mir, mein Kern ist nicht gut. Und ich habe festgestellt, dass die Bibel genau das sagt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an oder von Kindheit an, je nach Übersetzung. Und ich habe festgestellt, so viele Dinge, die ich in der Bibel lese, die lese ich dort anders als das, was man mir in der Schule oder sonst irgendwo erzählt. Und ich stelle fest, wenn ich es genau angucke, stelle ich fest, die Bibel hat recht. Dann habe ich festgestellt, dass das, was mir die Bibel über die Entstehung der Welt sagt, zu den wissenschaftlichen Fakten in meinen Augen sehr viel besser passt, als das, was man mir in der Schule erzählt. Aber das wäre ein anderes Thema. Sondern ich habe für mich festgestellt, in den Dingen, in denen ich es nachprüfen kann, ist die Bibel für mich zuverlässig. Jeder von uns kennt die Geschichte von Homer, von Schliemann. Schliemann hat Homer gelesen und hat Troja gefunden, oder? Jeder kennt diese Geschichte, oder nicht jeder, aber ganz viele kennen diese Geschichte. Und man sagt immer, alle Leute haben Homer für Sagen gehalten und Schliemann war der Einzige, der ihnen geglaubt hat. Und er hat sich auf die Suche gemacht und hat die berühmte Maske des Agamemnon gefunden und dann hat er Troja ausgegraben und Schliemann ist gefeiert worden als Held, weil er Homer geglaubt hat, wo jeder dachte, das sind nur Sagen, aber er hat es gefunden. Wer von euch weiß ähnliche Geschichten aus der Bibel? Wo Leute gesagt haben, in der Bibel steht es, wir müssen das suchen, das gibt es irgendwo. Und das ist genau so passiert. Die Hethiter, das ist nicht bekannt in der Öffentlichkeit, aber die Hethiter. Alle Welt hat gesagt, ja, das ist eine Mär aus der Bibel, das ist eine Story. Also die Hethiter hat es nie gegeben, bis irgendjemand die Hethiter irgendwo ausgegraben hat. Und so verschiedene Dinge, wo man einfach feststellt, der archäologische Befund stimmt einfach mit dem überein, was wir in der Bibel lesen. Manchmal muss man ein bisschen genauer lesen, manchmal muss man nicht das, was alle Leute zu wissen glauben, sondern ein bisschen genauer hingucken, aber typischerweise stellt man fest, die Bibel ist auch archäologisch absolut zuverlässig. Und sie ist persönlich erfahrbar. Das ist was ich persönlich einfach so für mich gemerkt habe, ich kann mich drauf verlassen. Jesus sagt mal, Johannes 7,17, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind. sagt über das, was er gesagt hat. Das vorher haben wir jetzt, diese Prophetien und so, die waren hauptsächlich Altes Testament. Jetzt sind wir im Neuen Testament. Jesus sagt, wenn jemand bereit ist, sich darauf einzulassen, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu tun, dann wird er feststellen, ob das, was ich sage, was in den Evangelien aufgeschrieben wurde, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und das Interessante finde ich eben den Anfang. Wenn du bereit bist. So viele Menschen, die fangen an, die Bibel zu lesen und sind nicht bereit, das an sich ranzulassen, sind nicht bereit, Gottes Willen zu tun, wenn das so rauskommen würde. Und die kommen dann zum Teil auch zu anderen Schlüssen. Aber viele, die die Bibel lesen, stellen fest, oh, da ist doch was dran. Das macht was mit mir. Millionen, wahrscheinlich muss man inzwischen sagen, Milliarden von Christen haben das erlebt. Und ich glaube, wenn wir hier eine Umfrage machen würden, dann würden wir auch feststellen, dass es Leute gibt, die hier sitzen, die das genauso erlebt haben. Und wer sich auf das Wort Gottes einlässt, der wird erfahren, dass es die Wahrheit ist. Das ist meine feste Überzeugung. Jeder, der sich wirklich auf das Wort Gottes einlässt, wird früher oder später merken, das ist nicht nur Wort, das ist nicht nur Buchstaben, das ist nicht nur irgendein Druckerzeugnis, sondern das ist was, was mein Leben verändert. Da ist Kraft dahinter. Deswegen der nächste Abschnitt, wie wirkt die Bibel? Das Wort Gottes verändert. Okay. Der Greta. Manche kennen das jetzt schon. Also, kleine Schwäbisch-Lektion. Das hier ist ein Gretter. Der ist aus Weiden geflochten und ich erzähle euch eine Geschichte zu dem Gretter. Manche von euch kennen die jetzt schon, aber die, die es nicht kennen, für die ist wichtig. Eine alte Oma ist regelmäßig sonntags in die Kirche gegangen. Nebenbei gesagt, gute Angewohnheit. Das sollte jeder von euch auch so machen. Jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Gute Angewohnheit. Ihr Enkel hat sie immer aufgezogen, hat immer gesagt, Oma, du kannst das gar nicht merken, was der Pfarrer predigt. Du weißt es immer nie, wenn ich dich frage. Es bringt überhaupt nichts, dass du in den Gottesdienst gehst, weil du vergisst sowieso wieder. Und ich sage die Oma, doch, das ist gut und du solltest auf jeden Fall mal mitkommen. Eines Sonntags kommt die Oma wieder aus dem Gottesdienst, der Enkel ist inzwischen auch aufgestanden und trifft sie, als sie reinkommt und sagt, und Oma, wie war der Gottesdienst? Sagt sie, so schön. Der Martin hat wieder Lobpreis gemacht, das war richtig cool. Und dann haben wir Predigt gehört vom Felix Ronsdorf, der kommt nächste Woche, wie auch immer. Und war richtig gut und so schade, dass du das verpasst hast. Und dann sagt der Enkel, und Oma, was hat denn der Pfarrer gepredigt? Und dann sagt sie, weiß ich nicht mehr, aber war richtig gut. Und dann sagt der Enkel, siehst Oma, es hilft nichts, dass du in die Kirche gehst. Und dann sagt die Oma, weiß Bub, das stimmt nicht. Das ist wie beim Gretter. Wenn du Wasser reinduschst in den Gretter, dann bleibt das Wasser nicht drin. Aber der Gretter wird sauber. Also für die Nicht-Schwaben unter uns, wenn man Wasser in einen Weidenkorb füllt, bleibt das Wasser nicht in dem Korb, aber der Korb wird sauber. Und das ist genau das, was bei mir passiert ist. Und jetzt erzähle ich den zweiten Teil meiner Bekehrungsgeschichte sozusagen zur Bibel. Ich habe die Bibel gelesen, so angefangen 13, 14 vielleicht sowas. Und ich habe jeden Tag ein Kapitel gelesen, Neues Testament. Jeden Tag ein Kapitel. Und ganz ehrlich, ich habe nichts verstanden. Gar nichts. Also das waren Geschichten, die habe ich zum Teil aus dem Religionsunterricht gekannt, aber das hat mir nichts gemacht. Ich habe immer gedacht, langweilig. Und jeden Tag ein Kapitel. Markus, ich habe mit Markus angefangen. Markus war cool, der hat relativ kurze Kapitel. Dann kam Lukas. Furchtbar. 75 Verse pro Kapitel. Und da habe ich gedacht, wird es noch schlimmer? Und da habe ich den 119. Psalm gefunden. 100. Keine Ahnung, 150, 200 Verse. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, oh nein. Und das war, wie ich Bibel gelesen habe. Das war einfach mechanisch. Ich habe gelesen. Nichts verstanden. Eines Tages kommt mein Bruder und schenkt mir einen Bibellesezettel, einen Bibelleseplan vom Bibellesebund. Manche von euch kennen das vielleicht, weiß ich, ob es heute noch gibt. Geradeaus hieß es damals. So für meine Altersgruppe halt. Und dann habe ich das gelesen, habe zum ersten Mal so ein bisschen was erklärt bekommen, ein bisschen was verstanden. Und dann habe ich festgestellt, da war innen drin man nannte das damals Sandwich, waren die innersten 4 Seiten, ging um das Thema Wiedergeburt. Da war so eine Checkliste, wo man abhaken konnte und Entscheidungen treffen konnte. Vielleicht kennt ihr das so aus Bravo oder aus Bild der Frau oder so. Da gibt es immer so Tests, was für ein Typ sind sie und so. So was Ähnliches war das auch. Und dann habe ich das so gemacht und am Ende kam raus, ich will mich bekehren. Dachte ich, oh, das ist ja interessant. Okay, dann machen wir das halt. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich habe nichts verstanden. Aber mein Kretter ist sauber geworden. Ich habe mich verändert. Und ich habe festgestellt, du musst das Wort Gottes nicht verstehen. Das Wort Gottes verändert dich. Es prägt dich. Mit der Zeit verstehst du einfach, wie Gott denkt, was für Ansichten Gott hat, was Gott von dir möchte. Und ob du das verstehst oder nicht, das macht was mit dir. Und deswegen einfach meine Empfehlung, fangt an oder fahrt fort, das Wort Gottes zu lesen. Jesaja 55, Vers 11. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern es wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist das, was Gott sagt. Gottes Wort wirkt. Gottes Wort ist mächtig. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das es durchdringt und trennt Seele und Geist und unsere Gedanken richtet und so. Das sind alles Dinge, die Gott uns gesagt hat und wo die wirklich funktionieren. Und wir können jetzt eine Abstimmung machen, aber ich mag sowas nicht so. Aber ich glaube, ihr könnt ja nachher vielleicht während des Bistros so ein bisschen austauschen, wie es euch so geht mit dem Wort Gottes und inwiefern das bei euch auch so war. So, jetzt muss ich mal gucken. Genau. Also wie die Bibel wirkt. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 40, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Er sagt, ihr tut recht daran, in den Schriften zu forschen. Er sagt, also damit meint er das Alte Testament. Das Alte Testament gibt Zeugnis von mir. Das heißt, wenn wir das Alte Testament lesen, können wir sehen, wie das mit Jesus später gekommen ist und wie Gott es vorhergesehen hat. 2. Timotheus 3, Vers 16, vielleicht die bekannteste Stelle zu dem Thema. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Vielleicht hast du einen Luthertext im Ohr, der geht ein bisschen anders, aber es ist die gleiche Stelle. Die Heilige Schrift ist von Gott inspiriert und die hilft uns in jedem möglichen Aspekt unseres Lebens. Sie hilft uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie hilft uns zu sehen, wo wir falsch liegen und eben heilig zu leben, so wie Gott es gefällt. Manche kennen das. Also, ihr wisst ja, dass wir ein Hobby haben als Familie. Wir sind Geocacher. Und wenn sich jemand fragt, was Geocaching eigentlich ist, man sucht Schätze. Und so ein Schatz sieht dann so ähnlich aus. Das ist meistens so eine Tupperdose oder was Ähnliches. Und solche Dinge hat man früher gehabt. Wir haben auch noch so eins, das ist so ein GPS-Gerät. Bevor es Handys gab, hat man solche seltsamen Sachen gehabt. Und ich möchte euch ganz kurz in die Welt des Geocachings entführen, weil uns das hilft, was zu verstehen, was wir in der Bibel auch haben. Also, ich möchte mit euch Navigation machen. Also, wir möchten jetzt anschließend zu McDonald's zum Essen gehen. Also, vielleicht möchtet ihr das nicht, aber ich muss ein Beispiel raussuchen. Also, der erste Schritt, ich einige mich auf ein Ziel. Wir waren kürzlich mit unserer Familie, mit unseren Mädels so beim Einkaufen und da war die Frage, wo gehen wir hin zum Essen? Hört sich jetzt vielleicht nicht schlimm an, aber das ist ein großes Problem. Also wir sollten uns auf ein gemeinsames Ziel einigen. Also ich habe mir jetzt den McDonald's rausgesucht, der ist da hinten, so die Richtung, Richtung Süden. So, das ist jetzt mal klar, wir wollen zu McDonald's. Dann muss ich mich fragen, wo bin ich? Oder? Ihr müsst wissen, wo bin ich gerade? Also wir sind hier, Google kennt uns, wir haben sogar ein schönes Kirchensymbol hier mit dabei. Also wir sind hier. Und jetzt, wir hatten früher eben so ein Gerät, da hast du das Gerät wusste von den Satelliten, wo ich bin, und habe ich eingegeben, wo ich hin will, und dann hat es dir angezeigt, die Richtung so und so weit. Und dann nehme ich einen Kompass und weiß jetzt, okay, ich muss in die Richtung los. Und das haben wir früher auch ganz oft gemacht und standen dann, wenn du die Karte anguckst oder wenn du dich hier auskennst und du gehst in die Richtung zu McDonald's, dann, also zu Fuß geht es ja noch, aber mit dem Auto hast du nicht so viele Chancen. So, und deswegen habe ich Google Maps befragt, wie muss ich da hin? Und ich stelle fest, es hilft mir nichts, hier zu fahren, weil ich hier nicht durchkomme. Sondern ich muss einen Umweg machen. Das ist das, was Navigation ist. Das sage ich jetzt alles nichts Neues. Aber das ist das, was das Wort Gottes mit uns macht. Das Wort Gottes hilft uns bei allen drei Punkten. Es sagt mir, wo ich hin will. Oder wo ich hin wollen sollte. Ich will bei Gott ankommen. Ich will ein Mensch sein, der so lebt, wie es ihm gefällt. Das ist das Ziel, was ich habe. Und es sagt mir, wo ich jetzt bin. Ich bin nicht da. Ich bin ein Sünder. Ich lebe hier auf dieser Welt. Ich mache Fehler. Und so weiter und so fort. Und es zeigt mir die Richtung. So, ja, genau, da will ich hin. Und es zeigt mir, du musst vielleicht auch einen Umweg gehen. Wir müssen, wenn wir hier sind, wir haben ein bisschen weiter hinten geparkt haben, wir müssen sogar in die entgegengesetzte Richtung fahren, um dort anzukommen, wo wir hinwollen. Und das ist das, was das Wort Gottes auch macht. Das Wort Gottes zeigt uns, du, mach das so. Das sieht für dich vielleicht momentan nicht richtig aus. Helmut hat es angesprochen. Da gibt es Dinge, die wir nicht verstehen. Und die Bibel sagt uns, nimm das hin. Das scheint in die falsche Richtung zu gehen, aber es ist richtig. Vertrau mir, ich bringe dich ans Ziel. Und am Ende kommen wir bei unserem Lieblingsamerikaner an und stellen fest, dass wir das gar nicht essen wollen oder keine Ahnung. Also, wie auch immer. So, lass uns noch ein paar praktische Dinge anschauen. Lies die Bibel. Habe ich es schon gesagt? Ja, also lies die Bibel. Am besten täglich. Jetzt machen wir auch keine Abstimmung, wer das macht. Ich habe morgens dazu geschrieben, wohl wissend, dass ich das nicht morgens mache. Deswegen habe ich geschrieben, zur besten Tageszeit. Es gibt sogenannte Eulen und es gibt sogenannte Nachtigallen. Ja, und ich bin keine Nachtigall. Also die einen, die sind morgens fit. Das war bei mir früher während der Schulzeit so. Ich war morgens total fit, was meine Mitschüler gar nicht verstehen konnten. In der Zwischenzeit hat sich mein Biorhythmus total geändert. Ich könnte Gott morgens eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder wie viel auch immer geben, aber davon hätte er nicht viel. Deswegen, wenn ich in der Bibel lese, auf jeden Fall nicht morgens. Also tu das, wann immer du eine gute Zeit findest, aber versuch das einfach zur besten Tageszeit zu tun. Und dann habe ich noch einen Rat aufgeschrieben, haben wir überlegt, kann ich das uns so sagen? Also ich persönlich krieg's noch nicht ganz hin, aber versuch, so viel in der Bibel zu lesen, wie du andere Medien benutzt. Also wenn du die Bibel übers Handy liest, dann zählt das natürlich als Bibellesen, aber ansonsten Facebook, Bücher, Fernsehen, Kino, dann kannst du mal alles zusammenzählen und dann versuch einfach mal so viel in der Bibel zu lesen. Und wenn du die Hälfte davon schaffst, dann denke ich, bist du auf einem guten Weg, dich gut prägen zu lassen. Wenn ich die Bibel lese, dann, so habe ich das gelernt und es hat mir viel geholfen, dann stelle ich mir so ein paar Fragen. Was sagt die Bibel über Gott? Sind Aussagen im Text drin, wo ich irgendwas über Gott rausfinde? Entweder direkt oder auch indirekt. Wenn da zum Beispiel steht, und Gott hat die ganze Welt gemacht, dann stelle ich fest, okay, wenn Gott die ganze Welt gemacht hat, dadurch, dass er gesprochen hat, also Gott ist unglaublich kreativ, Gott ist ein Gott, der Ordnung liebt, und Gott ist sehr, sehr mächtig. So, das sind so Dinge, die ich da rausfinden kann. Was sagt die Bibel über mich? Habe ich vorher schon gesagt. Ich bin ein Sünder. Ich bin von Kind auf eben eigentlich nicht auf Gottes Seite. Aber sie sagt auch, du bist teuer und wertvoll in Gottes Augen. Jesaja 44 oder irgend sowas. Sie sagt, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat. So, die Bibel sagt einige Dinge über mich. Ich finde Verheißungen in der Bibel. Die Bibel sagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und vertraue nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Oder habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Verheißungen, die ich lesen kann, die ich für mich nehmen kann, auf die ich mich stellen kann. Es gibt auch Warnungen. Jesus sagt, wenn dich dein Auge verführt, dann reiß es aus, werf es von dir. Es ist besser, mit einem Auge ins Himmelreich zu gehen, als mit zwei Augen in der Hölle zu landen. Verschiedene Warnungen. Oder, dass wir fremde Frauen nicht anschauen sollen als Männer. Also nicht auf diese Art und Weise. Dass wir unseren eigenen Frauen treu sein sollen und so weiter und so fort. Es gibt Handlungsanweisungen. Ich habe das jetzt mal ganz vorsichtig formuliert. Ihr könnt auch sagen Gebote. Es gibt einfach Dinge, wo Gott sagt, macht es so. Und warum gibt Gott Gebote? Weil Gott eine Spaßbremse ist? Nein, weil Gott unser Bestes will und weil Gott will, dass es uns gut geht. Kleines Wort zu den Übersetzungen. Manche Leute fragen, ja, welche Übersetzung ist eigentlich gut? Ich würde mal sagen, du kannst mit jeder Übersetzung das Wort Gottes lesen. Manche werden dir mehr helfen, bei manchen wirst du mehr Schwierigkeiten haben. Wir haben Leute bei uns zum Beispiel im Hauskreis, die lesen die Elberfelder Übersetzung und das ist auch okay. Die ist manchmal ein bisschen schwer verdaulich, ein bisschen schwierigere Sprache. Und dann gibt es andere, die haben die Hoffnung für alle oder die, wie heißt sie? Neues Leben, genau. Die ist oft besser zu verstehen. Manchmal stellen wir dann fest, aber dann auch wieder nicht so genau. Und jede Übersetzung hat so ihre Vor- und ihre Nachteile. Und ich sage einfach, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, ist für mich nicht wichtig, welche Bibel du liest. Hauptsache, du liest. Denkt an den Grete. Es ist nicht so wichtig, wie viel du verstehst. Es ist wichtig, dass du es tust. Am Anfang würde ich immer zu einer moderneren Übersetzung tendieren, weil es immer gut ist, wenn man zusätzlich dazu, dass der Grete sauber wird, noch ein bisschen was verstehen. Gegen später, wenn wir ein bisschen mehr verstehen und das ein bisschen einfacher zuzuordnen ist, dann kann man vielleicht auf eine genauere und schwieriger zu verstehende Übersetzung umsteigen. Bibelleseplan ist für mich eine gute Geschichte, hilft mir, einen gewissen Rhythmus zu bekommen. Manchmal wird ein bisschen was erklärt. Sowas kann ganz hilfreich sein. Austausch mit Gott, das ist so das Erste, was ich gelernt habe, bevor ich in der Bibel lese. Ich sage zu Gott, Gott, was möchtest du mir heute zeigen? Rede zu mir, ich möchte mein Herz aufmachen, ich unterhalte mich mit ihm. Dann lese ich den Text, hinterher rede ich nochmal mit Gott darüber. Sage Gott, das und das habe ich verstanden, was meinst du dazu? Und so nähern wir uns diesem Text. Ich kann mich mit Geschwistern austauschen, am Sonntag im Gottesdienst. Im Gottesdienst ist vielleicht ein bisschen schwierig, vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst. Ich kann es im Hauskreis tun oder Kommentare lesen. Genau, und wenn ich was nicht verstehe, was mache ich dann? Schmeiße ich die Bibel in die Ecke und sage, hat keinen Sinn. Nein, ich lese weiter. Manche Leute sagen, da gibt es so eine Schublade, da kommen all die Dinge rein, die ich nicht verstehe. Und mit der Zeit stelle ich fest, dass die Schublade sich zwar wieder füllt, aber sie leert sich auch wieder. Und das ist meine Empfehlung. Wenn ich es nicht verstehe, drehe die Sanduhr rum, lasse ihn nochmal durchlaufen, gib der Sache ein bisschen Zeit. Es gibt viele Dinge, die sich in meinem Leben inzwischen geklärt haben, viele Fragen, die ich jetzt nicht mehr habe. Es gibt Fragen, die ich immer noch mit mir rumtrage, die immer noch in meiner Schublade drin sind und wo ich einfach noch geduldig immer wieder die Sanduhr rumdrehe und Gott einfach nochmal Zeit gebe. Wenn du es nicht verstehst, denk ab und zu an den Greta und such dir einen Hauskreis. Ich weiß gar nicht, von welchem Hauskreis dieses Foto ist. Nein, das ist von der Ulmer Homepage. Das Bild haben wir gekauft, deswegen kann ich das benutzen. Such dir einen Hauskreis, wenn du noch nicht in einem Hauskreis bist, such dir einen, geh in einen Hauskreis, tausch dich aus mit Leuten, mach das im privaten Austausch, wie auch immer du das tun willst. Genau. Also, das habe ich vorher nicht zitiert, aber das ist eigentlich der Grund, weshalb ich nichts verstanden habe. Robert sagt, in der Bibel steht, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reden Gottes. Und das liegt eben daran, dass wir, um die Bibel zu verstehen, eigentlich einen Heiligen Geist brauchen, der es uns erklärt. Also von daher ist ganz gut, wenn wir schon bekehrt sind und den Heiligen Geist haben, dass wir das dann einfach verstehen. Aber der Austausch mit den Geschwistern hat mir persönlich, in dem Fall war es mein leiblicher Bruder, sehr viel geholfen, um einfach ein bisschen einen besseren Zugang zu bekommen. Und wenn du anfängst, die Bildsprache der Bibel ein bisschen zu verstehen oder wenn du auch die Querverweise ein bisschen kennst, dann tust du dir auch leichter. Gut, also, jetzt habe ich euch viel mitgegeben, habe euch viel gesagt. Ich hoffe, dass das eine oder andere für dich hilfreich war. Aber das ist so eines der ganz wichtigen Punkte für uns als, jetzt sage ich mal, als Protestanten, als Menschen, die ihr Leben einfach auf die Basis der Bibel stellen wollen. Und ich würde gern zum Schluss noch beten und dann habe ich noch eine Ansage und dann gebe ich an den Helmut zurück. Ah, da sitzt er, genau. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich offenbart, der einen Wunsch hat, sich mitzuteilen, der einen Wunsch hat, Gemeinschaft zu haben in uns. Und so möchten wir dich einfach bitten heute Morgen, Herr, dass du uns diese Liebe zu deinem Wort neu in unser Herz schenkst, Herr. Dass wir dein Wort schätzen, dass wir es lieben, dass wir ja einfach ja, diesem Wort Raum geben in unseren Herzen, dass es uns verändern kann, dass es Wurzeln in uns schlagen kann, dass es Frucht bringen kann. Und ich danke dir, Herr, dass wir wachsen dürfen da drin und dass wir in dieser Beziehung zu dir wachsen dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass auch Bezug nehmend auf die Predigt von vor 2 Wochen und auch was Augustin letzte Woche gesagt hat, dass du nicht willst oder nicht voraussetzt, dass wir perfekt sind, Herr, sondern dass du mit uns anfängst, obwohl wir nicht perfekt sind. Und dass du mit uns diesen Weg gehst. Und da möchte ich einfach darum bitten, dass du jedem von uns hilfst, diesen Weg mit dir zu gehen und festzustellen, Herr, dass du gute Wege mit uns gehst und dass du uns ans Ziel bringen wirst. Dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.